Ja, vielen Dank an die Musiker, dass ihr uns helft, so auch die Gegenwart Gottes wirklich auch zu spüren und mit euren Liedern uns nicht nur in die Gegenwart Gottes hineinzuführen, da sind wir ja schon drin, aber das vielleicht ein Stück sichtbar zu machen oder spürbar zu machen. Ich grüße euch herzlich. Oder wie man in Norddeutschland sagt, wo ich herkomme, moin. Ich komme aus dem Emsland gebürtig, das liegt unterhalb von Ostfriesland. Deswegen sagt man bei uns nur Moin, aber in Ostfriesland sagt man dann doppelt Moin. Und für alle, die es immer noch nicht wissen, Moin hat nichts mit Morgen zu tun, sondern hat etwas mit Moi zu tun. Und Moi heißt schön, also einfach einen schönen Tag, also Moin. Ja, ich grüße euch herzlich auch von der Gemeinde in Friedrichshafen. Manfred Dreher hat mir noch einen Gruß mitgegeben, schon vor einigen Wochen hat er mir gesagt, grüßt die Geschwister hier. Er ist euch ja auch bekannt, er ist häufiger mal hier. Und das ist für uns als Gemeinde auch schön, dass wir den Gemeinden im Umfeld auch dienen können, dadurch, dass einige so reisende Brüder sind, ja, und in den Gemeinden hin und her predigen. Als ich eingestellt wurde, habe ich der Gemeinde in Friedrichshafen gesagt, einmal im Monat predige ich nicht bei euch. Dann muss jemand anders predigen. Das ist heute. Heute predigt der Peter Jackstein, der auch bekannt ist. Wir haben heute einen Gideon-Sonntag. Und da ist er vom Fach und hat noch jemanden eingeladen, der mit ihm gemeinsam den Gottesdienst feiert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir Profis, in Anführungszeichen, wir tun ja unsere Arbeit. Das Predigen gehört dazu. Heute Morgen bin ich hier, weil ich Pastor bin und ich eingeladen worden bin von, ich glaube, vom Josef Obert. Und dann kommt man in die Gemeinde. Ich kenne euch nun auch schon ein wenig. Und mir kommt dieser Blick immer sehr bekannt vor. Ich komme nämlich aus der Neuland-Missionsarbeit. Und wir haben damals mit 7 Leuten eine Gemeindearbeit begonnen, die dann Stück für Stück gewachsen ist. Und wir haben Gottesdienste mit 10, 15 Leuten erlebt. Und fanden, das waren tolle Gottesdienste. Was macht aber einen Gottesdienst wirklich toll oder was macht ihn tief? Ich glaube, das ist das Reden Gottes und die Gegenwart Gottes. Und manchmal muss man sich das als Profi, und vielleicht kennt ihr das auch, klar machen, wenn wir uns jetzt mit dem Wort Gottes beschäftigen, dann kann es passieren, dass Gott plötzlich mit mir im Dialog ist. Dass er plötzlich beginnt, mir etwas Wichtiges und ihm Wesentliches weiterzugeben. Wir wissen das alle vom Kopf in der Theorie, aber ob das passiert oder nicht, hängt auch damit zusammen, wie offen wir selber eigentlich sind. Sind wir innerlich sozusagen auf Empfang geschaltet, dass Gott tatsächlich auch sprechen kann? Und meine Vorbemerkung habe ich auch deswegen an euch gerichtet, weil das Thema, das ich über das ich heute sprechen möchte, hat es nämlich in sich. Lernen bei Jesus vom Wunder der Vergebung. Und damit ist jeder von uns automatisch in die Thematik auch mit reingenommen. Denn das Thema Vergebung betrifft jeden von uns, ohne Ausnahme. Jeder von uns hat schon Situationen erlebt, wo er erfahren hat, wie ein anderer ihm über die Leber gefahren ist. Oder ein anderer ist ihm an die Niere gegangen. Oder was auch immer. Oder die Galle ist ihm übergelaufen, weil der andere sich so verhalten hat, wie er sich verhalten hat. Und dann hat man innerlich einen Speicher, legt das in diesem Speicher ab und dort bleibt es erstmal eine Weile. Aber es ist jederzeit abrufbar. Wenn der Betreffende sich nochmal so verhält, dann sagt man innerlich, ach, das kenne ich ja schon. Der ändert sich nicht. Und so tragen wir in diesem Speicher viele Erinnerungen, vielleicht von Verletzungen, die Menschen an uns verursacht haben. Dinge, die uns gar nicht so leicht fallen, wieder loszulassen. Und ich möchte mit euch darüber nachdenken und ich hoffe, dass es wirklich zu diesem Dialog zwischen Gott und euch kommt heute Morgen. Und dass ihr in meinen Worten mehr hört als nur meine Worte, sondern dass es zu einer Botschaft wird. Und ich möchte meiner Predigt 2 Bibelworte zugrunde legen und wir können hier vorne auch mitlesen. Ich hoffe, dass das geht. Ja. Der erste Text steht in Matthäus 11. Wir kennen ihn, denke ich, fast alle. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und ein Text aus Johannes 8. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel, das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn zu erheben. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und er schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Beide Texte sind uns ja nicht ganz unbekannt. Es sind spannende Texte, die geladen sind mit einer Botschaft der ganz besonderen Art. Vielleicht sind sie aber gerade auch für dich heute Morgen die Botschaft, die du hören sollst. Und du denkst, meine Güte, die Frommen hier in dieser Geschichte, die fahren aber wirklich einen harten Kurs. Gut, dass Jesus sie zurechtweist und dass hier niemand hingerichtet wird, weil er im Ehebruch ertappt worden ist. Gut, dass Jesus anwesend war. Was hätte das für ein Desaster gegeben? Vielleicht hätte man die Frau, wie das heute bei der IS noch manchmal geschieht, bis zum Hals eingegraben und dann hätte man Steine geworfen. Wie auch immer. Gut, dass Jesus einen anderen Kurs fährt. Nun, ich möchte mit der Predigt jetzt versuchen, beide Texte miteinander heute Morgen zu verbinden. Aus folgendem Grund, weil der Mittelpunkt dieser Texte beide Male die Person Jesu ist. Und wenn wir über das Thema Vergebung reden und Jesus nicht die Mitte unserer Gedanken ist, dann kommen wir in ein Ungleichgewicht. Weil wir Menschen von Natur aus mit Schuld, mit Sünde anderer Menschen, mit falschem Verhalten anderer Menschen an uns einfach nicht umgehen können. Darum ist es so wichtig, dass Jesus im Mittelpunkt unserer Gedanken steht. Und besonders der Text aus dem Johannesevangelium ist mir hier wichtig. Vor einigen Jahren habe ich einmal einen Ausspruch gehört von einem Pastor, der gepredigt hat, und er sagte, vor Gott sind alle Menschen gleich. Was er meinte war, vor Gott sind alle Menschen gleich. Aber der Versprecher war gar nicht so verkehrt. Vor Gott sind alle Menschen bleich. Wann wird denn ein Mensch bleich? Wenn er ertappt wird. Ich habe 4 Kinder. Meine Güte, was haben die mich schon oft angelogen. Von mir haben sie es nicht gelernt. Und dann behaupten sie felsenfest, dass sie es nicht waren. Und man guckt unter das Bett und die ganzen Süßigkeiten, die Papierchen liegen alle unten drunter. Kennt ihr das? Und wenn man dann das Papier holt und das Kind damit konfrontiert, geht der Blick nach unten. Dann wagt das Kind mich nicht mehr anzusehen. Nicht, weil ich so ein schrecklicher Vater bin, sondern weil das Kind in dem Augenblick spürt, ich habe die Unwahrheit gesagt, es war nicht richtig und ich bin als Kind bleich geworden. Ich kann mich noch daran erinnern. Und dann hatte mein Vater immer so einen Rohrstock und dann gab es dann ordentlich was hinten auf dem Po. Interessanterweise, ich habe eine gute Beziehung zu meinem Vater, aber wenn er mich erwischt hat beim Klauen, wir hatten ein Lebensmittelgeschäft, ja, und es gab eine Süßigkeitenabteilung, das war schon nicht ganz so einfach. Das war nicht so einfach. Also vor Gott sind alle Menschen gleich. Warum? Weil wir Menschen eine Ahnung haben, dass Gott und wir im Grunde genommen kein passendes Paar sind. Ihr könnt es schon daran sehen, wenn Menschen heute in die großen Kirchen gehen als Touristen, als würde jemand den Schalter umkippen und man redet nur noch ganz leise, weil Gott hier wohnt, weil man diesem Haus mit Ehrfurcht begegnen soll. Ich glaube, dass wir Menschen eine Ahnung haben von diesem Gott, von dem die Bibel erzählt, aber dass viele Menschen nicht wissen, wie sie ihn beschreiben sollen. Dass sie eine Ahnung von ihm haben, wie er sein könnte und dass man sich vielleicht vor ihm einmal zur Rechenschaft ziehen lassen muss, aber sie wissen nicht, wie das alles geschieht. Und was sie schon gar nicht wissen, ist, was das Evangelium eigentlich sagt. Vor Gott sind alle Menschen gleich, das bringt auch zum Ausdruck, was viele von uns tief in ihrem Herzen empfinden, dass uns vor Gott unsere Sünden einfallen und wir werden unter Umständen ganz tief in unserem Herzen getroffen und manches wird an die Oberfläche gespült. Wir haben ein Bewusstsein davon. Wir haben das in dem Psalm gerade gelesen, Psalm 51. Meine Sünde ist immer da vor mir. Herr, wenn ich an dich denke, dann kann ich das gar nicht verdrängen. Dann ist es da. Ich bekomme ein Bewusstsein für deine Heiligkeit und ich als Mensch bin klein vor dir. Liebe Gemeinde, wie mag sich das wohl anfühlen, wenn man plötzlich von der Masse angeklagt wird, wenn sich niemand mehr auf unsere Seite stellt und alle gegen uns zu sein scheinen? Wie fühlt sich das an, wenn wir etwas getan haben, was nicht in Ordnung war und wir sehen, die Menschen um uns herum distanzieren sich von uns und wir stehen ganz allein da mit unserer Schuld, mit unserem Fehltritt, ob nun beabsichtigt oder nicht? Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, lass es 25 Jahre her sein, aber sie ist mir in Erinnerung. Eine Schwester unserer Gemeinde, vielleicht etwa mein Alter, damals, hatte erleben müssen, wie ihre Tochter zu ihr kommt und sagt, Mama, ich bekomme von meinem Freund ein Kind. Die Mutter war sehr strenggläubig und postwendend schaut sie ihre Tochter an und sagt, Gott wird dich strafen dafür, dass du nicht Acht gehabt hast auf dich und er wird an diesem Kind die Strafe vollziehen. Und ich stand daneben und konnte diese Mutter nicht überzeugen davon, dass sie auf dem Holzweg war. Und dass das, was vielleicht die Tochter selbst ja gar nicht gewollt hat, ja, jetzt nicht dadurch gerader wird und besser wird, indem die Mutter solche Worte gebraucht und dadurch im Grunde genommen das Kind noch weiter zu Boden gedrückt hat. Das Problem war, dass die Tochter nicht mehr zur Gemeinde kam. Sie brach, sie hat das nicht ausgehalten, was ich gut verstehen kann. Aber so kann das passieren, wenn jemand mit dem Finger auf uns zeigt und uns brandmarkt. Und wir uns nicht wehren können, weil wir ja wissen, dass etwas falsch gelaufen ist. Was passiert denn nun hier eigentlich in unserer Geschichte? Da kommen also einige aus der jüdischen Führungsschicht, aus der Gemeindeleitung oder aus dem Vorstand der jüdischen Gläubigen und stellt eine Behauptung in den Raum und sagt, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat ertappt worden beim Ehebruch. Das Gesetz sagt uns, dass sie umgehend gesteinigt werden muss. Der Sachverhalt, Jesus, ist doch eigentlich klar, was meinst du dazu? Wie würden Sie entscheiden, Herr Jesus, könnte man sagen. Und man spürt, in den Augen der Ankläger hat Jesus kaum einen Entscheidungsspielraum. Würde er sagen, lasst sie frei, dann wäre er dem Wortlaut des Alten Testamentes ungehorsam. Denn dort ist zu lesen, du sollst nicht Ehe brechen. Oder in 5. Mose 22 steht, wenn jemand ertappt wird, dass er bei einer verheirateten Frau liegt, so sollen beide sterben. Der Mann, der bei der Frau gelegen hat und auch die Frau. Mit anderen Worten, die Heiligkeit dieses Gebotes war ihnen so wichtig, dass sie Jesus damit konfrontiert haben. Ein Gebot aus dem Heiligkeitsgesetz. Gott nimmt die Sünde unter seinem Volk ausgesprochen ernst. Und wenn man unsere Gesellschaft heute sieht, dann könnte man ein wahres Schlachtfeld erwarten. Da müssten viele Tote rumliegen. Hingerichtete. Weil das heute eher ein Kavaliersdelikt ist. Es Das passiert doch alle Nase lang. Ist das so tragisch? Aber in biblischen Zeiten war das anders. Ehebruch galt als äußerst schwerwiegende Sünde und würde heute etwa dem Mord oder dem Kindesmissbrauch entsprechen. Also ein klarer Fall von Gemeindezucht, sagten die Männer. Und die Strafe muss sofort vollzogen werden. Und ihr Frauen fragt vielleicht ganz entrüstet, Moment mal, wo ist denn der Mann? Die können doch nicht nur die Frau anschleppen. Und daran sehen wir schon, mit was für einer Motivation sie unterwegs waren. Sie waren nicht aufrichtig. Vielleicht war sogar der ganze Fall fingiert und nicht echt. Vielleicht ist sie nicht einmal ertappt worden beim Ehebruch. Liebe Gemeinde, beim Umgang mit Sünden unter uns Menschen ist besondere Sorgfalt angesagt. Wir können manchmal die Fakten versuchen zusammenzutragen und wir meinen, dass wir ein klares Bild haben, aber die nackten Tatsachen, hier vielleicht im wahrsten Sinn des Wortes, erzählen uns nicht immer die ganze Geschichte. Der Umgang Jesu mit dieser Angelegenheit ist ein wunderbares Beispiel für die Seelsorge Jesu. Warum? Der Text zeigt uns die Gnadenlosigkeit und auch die Verlogenheit dieser Männer. Ihnen geht es gar nicht um den Menschen. Ihnen geht es nicht um die Frau. Ihnen geht es um den Buchstaben des Gesetzes. Ihnen geht es nicht um das Gebot, Gott mit dem Leben zu ehren. Ihnen geht es um die gesetzliche Erfüllung des Buchstabens. Ihnen geht es nicht einmal ernsthaft um den Rat Jesu. Sie wollen Jesus in die Ecke drängen, damit er falsche Antworten gibt, um ihn dann öffentlich anzuklagen. Aber der Text zeigt auch die totale Hoffnungslosigkeit einer Frau, die in ihrer Schuld entlarvt worden ist und die nicht mehr weiß, wie sie dafür gerade stehen soll. Ihr müsst euch die Situation vorstellen. Sie wird vor den Kadhi geschleppt und weiß, ich habe nichts anderes zu erwarten als den Tod. Aber das Dritte ist genauso wichtig. Der Text zeigt uns auch die volle Vergebungsbereitschaft Jesu für eine Frau, die zum Tode verurteilt war, die keine Hoffnung mehr haben konnte, deren Tage wirklich gezählt waren. Aber Jesus hat eben mehr im Sinn. Es geht ihm auch um die Vergebungsbereitschaft für die Schriftgelehrten und Pharisäer. Sie sollten das lernen, was es heißt, Sünde loszulassen. Er wollte diesen Männern zeigen, dass Vergebung immer möglich ist. Und liebe Gemeinde, wie oft und wie heftig werden wir, auch wir Christen, aneinander schuldig, wenn es um Schuld in unserer Mitte geht. Manchmal ohne es zu wissen, manchmal aber auch im vollen Bewusstsein unseres Denkens. Ich habe in manchen Gemeindestunden schon Menschen sehr emotional schimpfen hören über die Sünde anderer. Und es dauerte nicht lange. Wenige Wochen später entpuppte sich, es war sein eigenes Problem. Auch er steckte mittendrin und versuchte vielleicht durch seine lauten Worte diesen inneren eigenen Schmerz zu bewältigen. Wie oft werden wir auch in der Gemeinde schuldig aneinander? Und ich denke, dass auch die Geschichte unserer Freikirche manchmal mit Sündern ganz übel umgegangen ist. Ganz übel umgegangen ist. Wie viele verletzte Brüder und Schwestern hat eine Gemeindegeschichte zurückgelassen, weil man sich nicht an der Seelsorge Jesu orientiert hat, sondern den Buchstaben des Gesetzes erfüllt haben wollte. Jesus als der Sohn Gottes trägt das Recht auf seinen Schultern, sich der Anklage durch das Gesetz zu widersetzen. Und vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die irgendwann im Laufe der eigenen Geschichte wirklich verletzt worden sind durch andere. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in meinem Dienst viele Situationen erlebt habe, wo mich Anschuldigungen von Menschen getroffen haben, mit denen ich gut umgehen konnte. Aber was nicht möglich war, ist, wenn mich Verachtung getroffen hat, die nicht mehr bereit war, miteinander zu reden, wo man nicht mehr Dinge miteinander aufarbeiten konnte, wo der andere gesagt hat, nein, ich will nicht mit dir reden und hat sich abgewandt. Vielleicht kennt ihr das auch, solche Situationen, in denen es ganz, ganz schwierig ist, weiterzugehen miteinander. Ich nehme einmal an, dass manche von uns des Schachspielens mächtig sind. Das Interessante bei dem Spiel ist ja, dass viele Spielfiguren ganz unterschiedliche Bewegungen auf dem Feld machen dürfen. König oder Königin. Königin ist immer eigentlich so eine der schärfsten Waffen im Schachspiel. Aber da gibt es ja auch die Bauern. Aber um den König oder die Königin zu schützen, opfert man auch gerne mal einen Bauern. Und ich habe den Eindruck, als wenn diese Frau so ein Bauernopfer ist an dieser Stelle. Wer bei der Sünde anderer Menschen am lautesten schreit, hat vielleicht selbst kein gutes Gewissen. Sünde kann uns ungemein hart gegeneinander machen. Oder aber sie öffnet uns für die Gnade Gottes, weil wir spüren, dass wir selbst auf die Gnade Gottes angewiesen sind. Die Pharisäer sehen die Sünde der Frau, aber Jesus sieht eine Frau, die erlösungsbedürftig ist, die selbst mit ihrer Schuld nicht klarkommt. Und darum darf auch die Seelsorge unter uns nie nur die Sünde sehen und beim Namen nennen. Die Seelsorge muss immer den Sünder sehen und seine Situation. Es hängt nicht alles davon ab, was die Leute über mich sagen. Es hängt auch nicht alles davon ab, was dein belastetes Gewissen über dich sagt. Es hängt alles davon ab, was Jesus über dich sagt. Und deswegen 4 kurze Beobachtungen an dieser Stelle. Erstens, Jesus bietet die Vergebung an, weil du schuldig bist und er deine Schuld ernst nimmt. Jesus geht eben nicht hin und sagt, ach du ist schon gut, das kriegen wir alles hin, deswegen bin ich ja auf dieser Welt, deswegen hat mich der Vater gesandt, ist schon in Ordnung, ich mach das gerade. So geht er ja nicht damit um. Er nimmt die Schuld ernst. Das ist die Sicht Gottes über unser Leben. Alle Menschen sind Sünder, sagt Paulus, und haben nichts vorzuweisen, was Gott gefallen könnte. Niemand nimmt die Sünde der Menschen so ernst wie Gott selbst. Gott sei Dank, kann man da nur sagen, weil er wusste, was Sünde im Leben von Menschen wirken kann. Das Zweite, die Schwere unserer Sünden kann die Vergebungsbereitschaft Jesu niemals begrenzen. Wisst ihr, die Frau ist ja voller Scham. So geht es uns, wenn Schuld auf uns lastet. Wir schämen uns, uns einander zuzumuten, miteinander zu beten, vielleicht auf jemanden zuzugehen und zu sagen, du, das ist mir passiert. Warum eigentlich? Die Schwere der Schuld kann es doch nicht sein. Ist es nicht vielmehr Gefahr, dass wir nicht schwach sein wollen vor anderen? Kann das der Grund sein? Jesaja 1 sagt, wenn eure Sünden auch blutrot sind, sollen sie doch schneeweiß werden. Was soll ich denn einer Frau sagen, die ins Gespräch kommt und sagt, ich habe mein Kind abgetrieben? Als gläubige Frau. Was soll ich ihr dann sagen? Wenn sie von Herzen bereut, was sie getan hat, kann ich nur sagen, Jesaja 1, und wenn deine Sünde blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Ich kann doch gar nicht als Pastor und Seelsorger anders reagieren, als wenn ein Mensch vor Gott um Vergebung gebeten habe, ihn zuzusagen, schneeweiß wirst du sein. Gott nimmt das auf seine Schultern. Ein drittes, die Vergebung setzt das Gebot nicht außer Kraft, sondern übernimmt, was wir dem Gebot schuldig geblieben sind. Wir dürfen bei seelsorgerlichen Fragen, dürfen wir nie vergessen, dass jeder Mensch in Gottes Augen den Tod verdient hat. Auch für die Pharisäer gab es nur einen Weg der Rettung und das war Jesus, aber sie wussten es nicht. Und wir lesen hier, wie Jesus sich beugte und in den Sand schrieb. Es ist dann nicht direkt überliefert, was da wohl passiert ist, aber es gibt einen Hinweis in Jeremia 17, dass die, die schuldig geworden sind, in den Sand geschrieben werden mit dem Finger. Vielleicht hat Jesus das getan. Aber das Wunderbare ist doch, dass dieser Jesus, der das Recht hat, alle Menschen zu verurteilen, gar nicht daran interessiert ist. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und plötzlich sind alle Verurteilte. Alle. Nicht nur diese Frau. Plötzlich sind auch die Männer berührt in ihrem Gewissen und sie gehen weg, weil sie vielleicht die Nähe Jesu nicht mehr aushalten können. Deswegen, nimm wahr, wer du vor Gott bist. Nimm wahr, dass Jesus Christus deine Rettung ist und dass er Vergebung möglich macht, was immer es auch sein wird. Und ein viertes, Vergebung zu erfahren, ist keine Freifahrt weiter zu sündigen. Jesus bietet dir die Chance zu einem anderen, zu einem neuen Leben. Vergebung befreit dich zu einem neuen Leben. weil Vergebung immer mir und dir eine neue Grundlage gibt. Jesus sagt, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Und wie wichtig ist, dass er das sagt. Geh hin, du bist frei, aber ändere dein Leben mit mir. Geh auf einen neuen Weg, ich mache es dir möglich. Du bist befreit zu einem anderen Leben. Geh weg von dem Alten, geh weg von dem Schmutz, weg von dem, was dein Gewissen kaputt macht. Und was nimmst du jetzt heute Morgen aus der Geschichte mit? Lass dich erinnern, was der Herr dir schon auf deinem Weg vergeben musste. Ich möchte auch daran denken, was er mir vergeben musste. Und lass dich herausfordern, vor Gott stehen zu bleiben und zu fragen, Herr, wie siehst du eigentlich mein Leben zurzeit? Wenn du auf mich schaust, Herr, was bewegt dich dann? Und vergesst nicht, dass Vergebung grenzenlos ist, weil Gott sich entschieden hat, deine Schuld auf sich zu nehmen. Und darum öffne du dich immer wieder für die Vergebung, die er gibt. Das wird auch dich gnädig machen. Und weil das nicht ganz so einfach ist, wollen wir an dieser Stelle die Predigt kurz unterbrechen und ein Lied miteinander singen. Hab Dank von Herzen, Herr. Und in diesem Lied heißt es, in ihm spricht der Schwache, ich bin stark. Ja? Das heißt, die Kraft der Vergebung tanke ich aus meiner Beziehung zu Christus heraus. Und das wollen wir miteinander singen. Ihr begleitet uns. Und jetzt sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig beladen seid, und ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. In der Geschichte hat man dieses Wort als Heilandsruf bezeichnet. Als Heilandsruf. Und ich finde es ganz interessant, dieses Wort, kommt zu mir, die mühselig und beladen seid, nehmt auf euch mein Joch. Das wurde in der Auslegungsgeschichte auch in den Freikirchen oft so verstanden. Ja, das Christsein ist nicht einfach. Du musst dein Joch tragen und das wünscht sich Gott von dir, dass du dein Joch trägst. Und man hat dem Christsein eigentlich so ein Bild des Traurigen, des Schweren gegeben. Aber was hier steht, ist doch etwas ganz anderes. Und ich möchte versuchen, euch das zum Schluss noch auch ein Stück sichtbar zu machen. Deswegen habe ich hier meine Holzhandlung mitgebracht. Wenn Jesus sagt, komm zu mir, wenn du dich abmühst und beladen bist, ich will dich erquicken, liebe Gemeinde in Überlingen, dann gilt das. Komm zu mir. Er sagt, du musst kommen. Wenn du nicht kommst, kannst du diese Erquickung nicht erfahren. Wenn Jesus dich einlädt, dann will er auch halten, was er verspricht. Und es kann passieren, dass du vielleicht auch selbst manches trägst oder dich am manchen müde trägst. Vielleicht weiß niemand anders außer dir, was dich so müde macht innerlich und was dich auch glaubensmäßig im Augenblick hindert, daran weiterzukommen und zu wachsen. Jesus würde uns nicht einladen, wenn er nicht wüsste, dass die Lasten uns wirklich zu schaffen machen. Wörtlich muss es heißen, kommt zu mir, die ihr euch abmüht und belastet seid, ich werde euch Ruhe gewähren. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Dieses Bild stammt aus der Landwirtschaft. Und ich denke, dass eine ganze Reihe von euch das noch kennen, dass Tieren ja ein Joch aufgelegt wurde. Ja, jetzt muss ich aufpassen. Ja. Der Landwirt, der Bauer, der dem Tier das Joch auferlegte, war der Besitzer des Tieres. Und das Bild vom Joch soll nichts anderes ausdrücken, als dass jemand die Herrschaft über dich hat. Und je nachdem, wie er dich lenkt, wirst du auch gehen. Dieses Bild hat Jesus vor Augen. Das Joch ist nicht ein Zeichen dafür, dass dir das Leben sauer aufstoßen soll, sondern das Joch soll dir zeigen, es gibt jemanden, der dein Leben lenkt und leiten will. Nehmt auf euch mein Joch heißt nichts anderes als lasst meine Herrschaft über eurem Leben zu. Und tut das möglichst früh im Leben und wartet nicht, bis ihr alt und grau werdet, sondern trefft diese Entscheidung bald. Und das sagt Jesus, kommt zu mir, nehmt auf euch mein Joch. Und vielleicht hast du im Augenblick ein ganz anderes Joch als und nicht das von Jesus auf dir. Vielleicht gibt es etwas, was dich wirklich runterdrückt. Und wisst ihr, was das Merkwürdige ist? Darf ich dich mal bitten, hier nach vorne zu kommen? Ja, machst du das? Nimmst du mal das kleine Holz? Was wir machen, ist Folgendes. Wir laden uns manchmal noch ein doppeltes Joch auf. Leg mal oben drauf. Und dann sind da die Leute, die uns das Leben schwer machen. Du brauchst nicht halten, ich kann das schon tragen. Danke. Und es ist unglaublich schwer, mit diesem Joch klarzukommen. Warum? Weil wir so nicht leben können, würde Jesus sagen. Wie wollt ihr mit diesem Joch auf euch leben? Und legt euch nicht noch ein größeres Joch auf und macht euch gegenseitig das Leben schwer. Und das Interessante ist, Jesus sagt nun nicht, hey, ich habe da die Lösung, spanne mich doch einfach unter dein Joch, dann trage ich das gemeinsam mit dir, sagt er ja nicht. Er sagt auch nicht, hey, komm unter mein Joch, sagt er auch nicht. Er sagt etwas ganz anderes. Und ich nehme das jetzt einmal ab. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch, legt mir das mal drauf. Ja, ja, es ist das besondere Joch. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch. Und dann sagt er interessanterweise, denn mein Joch ist, was sagt er? Sanft und meine Last ist? Ja, was ist denn das dann für ein Joch? Wisst ihr, für Jesus war es so, dass sein Joch wirklich ein schweres war. Und ihr kennt den Weg, den er gegangen ist. Dieses Joch, das ich jetzt hier symbolisch trage, ist das Joch seines Kreuzes. Für Jesus war sein Joch ein schweres. Aber er hat es getragen. Und weil er es getragen hat, ist jeder, der das Joch Jesu trägt, einer, der ein leichtes Joch hat. Warum? Weil dieses Joch die Herrschaft Gottes über unser Leben verkörpert. Und er hat am Kreuz die Schwere dieses Jochs getragen. Die muss ich nicht noch einmal tragen. Und ich darf sie auch nicht einem anderen auferlegen. Und wenn Schuld unter uns entsteht, dann sagt er, nehmt auf euch mein Joch, weil unter meinem Joch könnt ihr auch miteinander mit Vergebung umgehen. Mit meinem Joch auf euren Schultern habt ihr auch die Möglichkeit, mit eurer Schuld umzugehen. Aber dabei ist eins wichtig, um das Joch Jesu auf sich zu nehmen, musst du dein eigenes ablegen, sonst kannst du es nicht nehmen. Du wirst nicht das Joch, das zu dir gehört, nehmen können und das Joch Jesu noch oben drauf legen. Du musst frei sein, Vergebung erfahren haben. Und dieses Joch ist das, was Jesus getragen hat für dich und für mich. Es ist das Kreuz. Darum reden wir immer wieder vom Kreuz. Darum reden wir davon, dass es eine Lösung gibt in Sachen Schuldentsorgung. Und darum macht uns Gott Mut heute Morgen, dass wir mit seiner Hilfe sein Joch auf uns nehmen und dass wir so mit Schuld umgehen. Noch eine Geschichte zum Schluss. Ich hatte in der Gemeinde, in der ich vorher war, einen Bundeswehrsoldaten. Er hat viele Jahre in Afghanistan gedient und eines Tages erzählte er in einem Gottesdienst, dass sie einen Einsatz hatten. Sie sind mit einem gepanzerten Wagen durch die Stadt gefahren und plötzlich sind sie in einen Hinterhalt geraten und die Taliban haben 2-3 Kameraden erschossen. Und dann berichtete er, wie sie zurück ins Lager gekommen sind und haben sich alle um einen Tisch versammelt, weil sie mussten darüber reden. Sie kamen damit nicht klar. Sie haben selbst ihre eigene Gefährdung gespürt. Und plötzlich gab ein Wort das andere, sagte dieser Bruder, und irgendeiner fing an zu schimpfen. Lass uns zurückgehen, da schmeißen wir eine Bombe rein, die jagen wir alle hoch. Und dann erzählte er, wie er selber begann mitzuschreien. Ja, lass uns das machen. Wir gehen da rein und dann mit unseren MGs säbeln wir die alle um. Und ein Wort gab das andere. So sehr war der Hass in ihnen auf die Taliban. Als er am Abend an seinem Schreibtisch saß, drehte er plötzlich seine Hände um und merkte, dass er in beiden Handflächen Blut kleben hatte von dem Einsatz. Und er spürte, wie Gott zu ihm geredet hat, brich deinen Hass. Thomas, brich deinen Hass, so hieß er, Soldat. Und am Schreibtisch noch hatte Gott um Vergebung gebeten für seine furchtbare Reaktion, die menschlich verständlich war, aber geistlich nicht verständlich war. Und für mich war das interessant, so redet Gott manchmal auch, als ich dieses Beispiel 2 Monate später in einer Gemeinde erzählte, kam nach dem Gottesdienst ein Mann in meinem Alter auf mich zu und sagte, ich war auch in Afghanistan. Ich habe genauso geschimpft wie die, von denen du gerade erzählt hast. Und ich habe ihn gefragt, wie heißt du? Und er sagte, Thomas. Gott redet manchmal auf wunderbare Weise zu uns. Und jetzt bin ich wieder am Anfang meiner Predigt. Ich wünsche euch, dass Gott wirklich diesen Zugang zu euch findet, immer wieder neu. Und dass da, wo ihr Vergebung erfahren habt durch ihn, dass seine Gnade in euch wirklich stark wird. Und darum lasst uns diese Predigt nicht mit einem Amen beenden, sondern mit einem Gebet. Wo ich auch stehe, du warst schon da. Und dann treffen wir uns am Kreuz, auch mit diesem Lied. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Können wir aufstehen dazu? Ist das möglich? Der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe von den Toten ausgeführt hat, mit dem Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, der rüste euch aus mit allem Guten, seinen Willen zu tun, indem er selbst in euch schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herr, und so segne uns und behüte uns und lass du leuchten dein Angesicht über uns, Herr, und sei uns gnädig. Und wende uns immer neu dein Angesicht zu und erfülle uns mit deinem Frieden. Amen.